wollte nur mitteilen, dass ich 48 Jahre alt geworden bin. 48 Jahre Jesus-Nachfolge. Und das ist wunderbar. Nebenbei bin ich dem Fleische nach etwas älter. Und wir freuen uns, dass wir eigentlich jedes Jahr ein Stück dem Herrn näher kommen. Und wir haben auch heute Nacht wieder einiges vor dem Herrn gelesen und überlegt und gebetet. Und ich glaube, die schönsten Stunden sind überhaupt der Nacht. Ich musste mich fragen, warum stellt überhaupt das Wort Gottes im Erforschen des Wortes, im Gebet, die Nacht nicht an erster Stelle? Ich glaube, da liegt's. Die Nacht ist eine Angelegenheit, die keine Verheißung hat, sondern das Licht. Aber heute sind wir noch in einer Zeit, in der die Nachtzeit existiert. Und die sollten wir weitgehend ausfüllen mit dem Worte Gottes. Das ist immer so eine Sache, was wir bringen sollen. Und wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes, ein ganz kurzes Wort Gottes betrachten. Das lesen wir in Lukas 22. In Lukas 22. Und der Herr möchte geben, dass wir tatsächlich ohne Vorbehalt hier das Reden des Geistes Gottes vernehmen. Heute hier in unseren Herzen. In Lukas 22 haben wir den Vers 44 und davon lesen wir etwas aus der ersten Hälfte. Da heißt es, er betete er heftiger. Er betete heftiger. Mehr brauchen wir gar nicht zu lesen. Ich musste mich fragen, ist das nicht heiliges Land, das wir betreten? Dürfen wir überhaupt über solche Themen reden, die intimsten Begebenheiten zwischen dem Herrn Jesus und seinem himmlischen Vater? Und ich kam zu der Überzeugung, jawohl. Und zwar darum, weil Gottes Wort uns also mitgeteilt ist, darüber zu sprechen. Es gibt überhaupt keine Sache, in welcher der Herr Jesus uns nicht auch ein ganz gewaltiges, ein ganz großes Vorbild war. In allen positiven Dingen war der Herr Jesus uns Vorbild und ein solcher war er auch im Gebet. Und das wollen wir heute ein ganz klein wenig besehen. Das können wir natürlich nicht in der Fülle ausdrücken, aber wir wollen das soweit es unsere Schwachheit zulässt. Zu diesen Dingen der Vorbilder zählt auch sein persönliches Gebetsleben zum Vater. Hatte denn der Herr Jesus überhaupt notwendig, hatte er nötig zu beten? Wo er doch Gottes Sohn war, wo er doch Gott war, was hat er denn dann zu beten? Jawohl, er hatte es darum nötig, weil er auch Mensch war. Darum hatte er es nötig. Darum ist er uns Vorbild als Mensch zu Menschen. Sein gesamtes Erdenleben war deshalb von anhaltendem und tiefem Gebet gekennzeichnet. Und wenn der Gottessohn so viel betete, wie meinen wir, etwa nicht viel beten zu brauchen? Wie meinen wir? Der Herr Jesus war völliger Mensch. Das war sein Gott geoffenbart im Fleisch. Darum betete er so viel. Menschen haben so viel, viel Gebet darum nötig, weil sie im Fleische schwach sind. War denn der Herr Jesus schwach? Nun, was seine Menschwerdung betraf, ja. Ansonsten nicht. Aber er war ja im Fleische hier. Im Fleische, da war der Herr so schwach, dass er am Kreuz sogar sterben konnte. Jetzt verstehen wir auch, warum Gott im Fleische offenbar werden musste, denn als Gottes Sohn hätte er nicht sterben können. Jetzt wissen wir, weshalb er hier herab musste, um Fleisch zu werden, um sterben zu können. Das alles wäre außerhalb seiner Fleischwerdung nicht möglich gewesen. Und weil sich Gott in Christo im Fleische offenbarte, bedurfte geradezu unser geliebter Herr der Abhängigkeit seines Gottes und Vaters. Und ganz genau diese Abhängigkeit, jawohl, diese Abhängigkeit erwies sich in seinem Gebet zu seinem Gott. Darin war es wirklich erkennbar. In diesem seinem Gebet, da offenbart sich seine Liebe zum Vater. Und dieses sein Gebet benutzte der Herr, um darin zu bekunden, auszudrücken, wie sehr sein Wandel Wahrheit war. Allein, ganz allein, den Willen des Vaters zu suchen und zu tun, Vers 42. Hatte der Herr nicht gesagt, ich bin gekommen, o Gott, deinen Willen zu tun? Stellen wir uns diese Gesinnung vor. Wenn diese Gesinnung Christi Jesu auch in uns wäre. Geschwister, wenn diese Gesinnung in allen Wiedergeborenen auf dieser Erde nur hier in uns wäre, dann gäbe das eine Revolution unblutig in einer Weise, wie wir es noch nie erlebt hätten. Was da über die Erde lief. Da kämen alle bisherigen Geister, die diese trübe Welt hervorgebracht hat, nicht mit. Eine Wirkung, in der Gott sich offenbaren konnte. Würden wir in der Gesinnung Jesu gefunden, seinen Willen zu suchen und zu tun? Jetzt merken wir, was da vorhanden ist, den Willen des Vaters zu blockieren. Und wenn er betete und wenn er wandelte, wie sehr trat dabei sein persönlicher Wille zurück. Der trat so weit zurück, dass er sich noch nicht einmal guter Meister ansprechen ließ, obwohl er sagt, ich bin euer Meister. Aber das Wort gut nahm er schon für sich nicht an. Er war Mensch. In einem Menschen, will er damit sagen, ist nichts Gutes seit dem Sündenfall. Darum haben wir solche Titel nicht anzunehmen. Ich bin davon überzeugt, der Herr Jesus hätte weder einen Doktorentitel noch einen Professorentitel angenommen. Das hätte der nicht gemacht. Würden wir heute bei den Gläubigen allen eigenen Willen im Wandel abziehen, würden wir allen eigenen Willen abziehen, dann verbliebe nur noch ganz, ganz wenig Vater verherrlichende Nachfolge. Das heißt, wenn Gläubige stark sind, dann sind sie es zumeist in ihrem eigenen Willen. Würden wir diesen Willen abziehen, wäre nicht mehr viel da. Aber genau dieser eigene Wille ist, der dem Wirken Gottes durch uns alle sehr im Wege steht. Der Verzicht seines Willens ließ ihn zugleich im Segen gefunden sein. Damit war sein Gebetsinhalt zugleich ein wundersamer Segensweg. Die Bibel selbst bezeugt, dass die geschriebenen Bücher der Welt das alles nicht fassen könnten. Würde alles aufgeschrieben. Dadurch haben wir nur eine ausgewählte Essenz der Begebenheiten mit Jesus, unserem Herrn, im Neuen Testament zu finden. Also müssen wir uns den Herrn Jesus zum Vorbild nehmen, weil er uns ein Vorbild geworden ist, und müssen ihm, unserem Herrn, nacheifern. Das will Gott, dass wir uns ihm zum Vorbild nehmen. Und darum müssen wir uns immer wieder fragen, wie beten wir eigentlich? Das ist jetzt eine persönliche Frage. Nicht, dass wir das dem Nachbarn jetzt sagen. Wie sieht der Herr uns in unserem Gebet? Stellen wir uns vor, dass Gott eigenen Willen nicht gebrauchen kann und wir ziehen aus allem unserem Gebet eigenverbundene Willigkeitsdinge noch ab, was dann noch an erhörlichem Gebet den Thron erreicht. Kannst du es ausrechnen? Beten wir überhaupt im Wissen zu Gott, dass unsere Gebete nicht befreit vom Eigenwillen gebracht werden? Beten wir in diesem Bewusstsein, dass wir noch gar nicht vom Eigenwillen befreit wurden? Oder wandeln wir in völliger Unwissenheit über unsere Sünden und beten dazu, als ob alles so in Ordnung sei? Geschwister, das ist eine ungeheuerliche Stufe. Allein das zu sehen. Aber die Stufe erreichen relativ wenige Gläubige. Die haben Angst. Die bleiben an eine Stufe darüber stehen und blicken darauf und fangen an zu zittern. Weil diese Glaubensstufe, sich von allem eigenen Willen zu lösen, an die Substanz des Menschen geht, diese Substanz will Jesus, dass wir sie ihm ausliefern. Wer noch nicht vom eigenen Willen dazu befreit ist, ist ganz einfach, der ist eben noch gebunden. Alles, was in uns gebunden ist, vermag vom Herrn nicht so gebraucht zu werden, dass der Geist Gottes sich entfalten kann. Dass das Hinderungsgrund, der Hinderungsgrund, weshalb Gläubige nicht zu der ganzen Fülle der Freude, des Friedens und der Offenbarung seines Wortes hindurchdringen, um beständiglich in der Nähe des lebendigen Herrn zu weilen. Was haben wir eigentlich im Umgang mit dem Herrn in der Zeit der Jesus-Nachfolge gelernt? Geschwister, ich bin erschrocken. Über 48 Jahre. Ich bin heute Nacht erschrocken, als mir das so zum Bewusstsein kam. Wie viel verlorene Zeit, die ich in Verbindung mit meinem eigenen Gedankengut noch zugebracht habe. Es sind Verluste, die wir in der Ewigkeit wiederfinden. Als Verlust. Wenn wir nur Erkenntnis aufnehmen, aber im Wesen Jesu zurückbleiben, dann stehen wir vor Gott so, wie wir Christus bei der Bekehrung angenommen haben. Das muss uns klar werden. Nicht, dass jemand in unserer Mitte sei, der sich auf Erkennen etwa etwas einbilde. Was haben wir gelernt von ihm, unserem Herrn, bezüglich des Gebets? Sag das doch. Was hast du von ihm gelernt? Bezüglich des Gebets, dieser Grundbedingung aller Segnungen. Wie viel Einflüsse verhindern doch geradezu die Kraft des Gebets? Erstens, die bereits erwähnte Unheiligkeit des Eigenwillens macht schwach im Gebet. Zweitens, der Unglaube, der viel größer ist, als wir meinen. Wir sehen ihn deshalb nicht richtig, weil wir ihn zugleich auch noch ein wenig lieb haben. Deshalb empfängt er schon Zeit. Da werden wir alle meinen, das ist bei mir natürlich nicht so der Fall. Und ich muss dazu sagen, doch. Sonst würden wir völlig andere Gebetserhörungen zu verzeichnen haben. Wir brauchen doch nur das Neue Testament zu lesen. Was der Herr in Verbindung mit dem Gebet und dem Glauben auch für uns rechtsverbindlich hinterlassen hat. Es ist gar nicht leicht, im Glauben zu verharren. Das möchte ich heute hier sagen. Wenn beständig gebetet wird, ist gar nicht einfach. Sobald das Fundament verlassen wird, dass da heißt, Jesus ist in der Sache, worüber und worum wir auch beten mögen. Er ist Sieger. Es gibt nur Sieg. Der Herr erhört mich jetzt hierin. Keinen Millimeter Zweifel lasse ich aufkommen. Geschwister, wenn wir in diesen Aussagen auch nur ein winziges Teil im Glauben abweichen, wer vermag bei solchen Aussagen der Lüge standzuhalten? Ich komme gleich drauf, ich sage es ganz präzise. Erhörliches Gebet ist aber nur dort, wo kein Zweifel geduldet wird. Nur dort. Das lehrt die Heilige Schrift. Oft leidet das Glaubensgebet allein schon durch langes Aushalten oder Ausharren darin, weil wir eben nicht stärker im Glauben sind. Man gewöhnt sich, und da liegt eine Gefahrenquelle, man gewöhnt sich an Redewendungen, an gewisse Ausdrücke, und man gewöhnt sich an Gebetszeiten. Das genügt schon, um das Gebet kraftlos zu machen. Da findet eine Gewöhnung statt, ohne dass die Gläubigen das merken. Ein Teil des Gebets wird dann in die Automation übergeleitet. Der Glaube nimmt dabei ab. Das Gebet empfängt nicht Erhörung. Drittens. Gebete, die in körperlicher Müdigkeit gebracht werden, verfehlen das Ziel fast immer. Das ist auch der Grund, dass bei übermäßig langer Gebetszeit eines Gläubigen kaum Gebetsfrucht zu sehen ist. Kaum. Aber alles das gab es beim Herrn Jesus nicht. Das lehrt uns die Heilige Schrift deutlich. Wie oft ist da schon in unser aller Leben das so gewesen, dass wir in irgendeiner Sache tiefer und tiefer geführt wurden, dass am Ende dann schließlich für uns kein Ausweg mehr vorhanden zu sein schien und wir dennoch durch Leiden, durch Trauer, durch Nöte und Traurigkeit, wie das in Vers 45 heißt, die uns zu schwer schienen, und zwar darum, weil wir in 1. Korinther 10, Vers 13 nicht im Glauben anerkannten, was dort geschrieben steht. Und darum sind auch unsere Gebete nicht vollmächtiger. Darum, als wir seinem Worte vertrauen. Dann ist es dem Feind überhaupt kein Problem, uns im Handstreich mutlos zu machen. Das ist kein Problem für ihn. Weil wir ja die Basis des Glaubens verlassen haben, von der wir zwar viel halten, die aber Lüge ist. Der Feind ist sehr wohl in der Lage, uns vorzumachen, dass alles dann überflüssig, dass alles nutzlos, dass alles zwecklos ist. Und dann geben wir, so will es ja unser alter Mensch, gern auf. Wir stecken auf, sagen wir im gut Deutsch. Anstatt durchzuhalten, die Lehre des Neuen Testaments, durchzuhalten. Und deshalb gehen gewaltige Segnungen dabei verloren, wenn wir nicht durchhalten. Nicht selten sind es Gnadenerweisungen des Herrn, die nie wieder vom Herrn geboten werden. Das sage ich. Ich rede aus 48 Jahren Erfahrung mit Jesus. Dann wollen wir wieder auf den Herrn blicken. Mal sehen, wie er das so gemacht hat. Und da sehen wir, wie er es tat. Uns zum Vorbild. Wie stark geheimnisvoll der Gethsemane-Kampf auch für uns ist. Eines ist gewiss. Der Herr führte den Kampf durch und auch anders durch, wie wir unsere Kämpfe gewohnt sind durchzuführen. Jesus den Gipfel seiner Leiden erreicht hatte, da steckte er nicht auf. Nein, nein, da brach er nicht ab. Da suchte er nicht den angenehmeren Weg. Die Schrift lehrt hier ganz deutlich, da betete er heftiger. Haben wir das verstanden? Wenn wir das nicht verstehen, dann wird es uns nie geschenkt sein. Hier an dieser Stelle, da tut mir der Herr Jesus unsagbar leid. Nicht wegen seiner Leiden. Weil sein wunderbares Vorbild für uns von den Kindern des Lichts kaum beachtet wird. Kaum. Kaum ist's nachgeahmt worden. Wir haben eine Schwäche. Wir sind so stark fleischverbunden, dass wir am liebsten nur die Dinge unseres Herrn nachahmen, die unser alter Mensch noch zulässt, bestätigt, vielleicht ein leichtes Kopfnicken dazu gibt. Da können wir wirklich alle nur stille werden vor dem Heiland und vor seinem Vorbild wegen seiner Liebe und wegen seiner Treue. Aber wie wenig Treue darin, in den wesenhaftesten Sachen, bringen wir ihm zurück. Da hat er bereits Todeskampf ausgerungen und war uns zugleich Vorbild in der Treue des Gebets. Das ist unser Herr. Wie muss er da gelitten haben, als er in ringendem Kampfe war und sein Schweiß wie große Blutstropfen zur Erde fielen? Wenn wir das so in der Stille durchlesen, da bleibt nur noch Anbetung für uns übrig. Da haben wir nichts mehr zu sagen, sondern zu schweigen. Und wenn wir unser Gebet da heraus nicht lernen, dann lernen wir es nie. Herr Jesus will, dass unsere Gebete mit diesem seinem Wesen und seinem Verhalten des Sieges verbunden werden. Dann haben wir Sieg. Das ist die Lehre des Neuen Testaments. Ist ganz klar, dass wir das, dass unser alter Mensch das hasst wie die Pest. Das ist klar. Geschwister, wer will von uns Wege gehen, die Wege des Herrn Jesus sind? Wisst ihr, was wir gehen wollen? Ich sage das ganz deutlich. Wir müssen ins Licht hier. Wir wollen den Weg Jesu gehen, der uns ewiges Leben schenkt. Wir wollen den Weg Jesu gehen, der uns Licht ist. Wir wollen den Weg Jesus gehen, der uns Freiheit ist. Wir wollen den Weg Jesu gehen, nach oben an, in herrlicher Gemeinschaft. Das nett. Ist wirklich sehr nett von den Kindern Gottes. Ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus daneben und vordergründig etwas anderes will. Er will uns das alles nicht vorenthalten, denn das hat der Herr Jesus gebracht. Aber er will uns etwas anderes, vordergründigeres lehren und zeigen und lernen, dass wir es nehmen sollen. Und wenn wir das nicht tun, büßen wir Kostbarkeiten ein. Köstliche Dinge, die auch in der Ewigkeit nie wieder wettzumachen sind. Das ist eine Angelegenheit, die der Jesus in unsere heutigen Lebenstage gelegt hat, die wir dann in der Ewigkeit so wiedersehen. Dort oben gibt's keine Veränderung mehr. Das ist ja das Problem der Verlorenen. Dass es in der Ewigkeit keine Veränderung mehr gibt. Das ist ja das Problem der Gottlosen. Und es dürfte kaum jemand in unserer Mitte sein, der das nicht versteht. Das müsste komisch zugehen, der das hier nicht verstehen würde. Hier geht es aber um die Glaubenspraxis. Das zu tun ist Glauben, verstehen wir? Und schon gar nicht das zu wissen, das ist hier nicht gemeint. Wer wüsste das in unserer Mitte nicht? In diesem kleinen Abschnitt der Heiligen Schrift von Lukas 22 über Gethsemane, der kleine Abschnitt über Gethsemane. Darin steht fünfmal vom Beten in den Versen 39 bis 46. Fünfmal beten. Fünf bedeutet ja Gnade. Ja, dort ist uns durch sein Leiden die Gnade der Erlösung geworden. Darum betete er heftiger. Das ist unser Thema. Weil er ein Mensch war und stand im Begriff, im Augenblick der ganzen Welt Sünden auf sich zu nehmen, auf sich gelegt zu bekommen, weil er Ja gesagt hatte zu diesem Marterweg Jesu. Kennst du nichts davon? Wie bereits eine einzige Sünde in deinem Leben in uns Last sein kann? Nur eine kleine Lüge kann eine Last werden, das kann ich nur sagen. Und der Herr sollte alle deine Sünden, ja alle Sünden der ganzen Welt auf einmal auf sich nehmen. Verstehen wir etwas, was Last heißt? Darum, genau darum betete er heftiger. Weil er wusste, dass bereits eine Sünde von Gott trennte. Das wusste er. Bis er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betete heftiger, um noch so lange als möglich mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Er betete heftiger, weil das Verlassen seines Gottes nahe war. Der treue Herr schenke es uns, in seine Fußstapfen zu treten. Und dann, wenn es am tiefsten mit uns geht, auch heftiger zu beten. Das ist allein das Mittel, nicht in Versuchung zu fallen. Der Jesus hatte es den Jüngern gesagt, im Garten Gethsemane. Zu beten, hatte er ihnen gesagt, die Bewahrung vor der Versuchung des Unglaubens. Und wenn wir noch tiefer hinab müssen, weil der Herr das so will, die Bibel lehrt, heftiger beten! Brüder und Schwestern, wenn wir das vorher nicht gelernt haben, das Beten. Wir sind nicht immer in der Lage, den Glauben zu besitzen, dann noch heftiger zu beten. Darum wollen wir es jetzt lernen. Heute, wo die angenehme Zeit ist zum Lernen, da wollen wir es doch tun. Wie sieht dein Gebet aus vor Gott? Würden wir mehr im Glauben wandeln, dann hätten wir auch mehr Siegeserfahrungen. Eines bedingt das andere. Dann würden uns Gnaden, dann würden uns Geschenke zuteil, von denen kein Mensch etwas ahnt, von denen kein Mensch etwas weiß. Weil er Erquickungen uns schenkt, und zwar in schwersten Stunden wie bei unserem Herrn, nach Vers 43. Deshalb kennst du diese Erquickungen von Vers 43 nicht, weil du das heftiger Beten nicht kennst, weil du ihm ausweichst. Und damit erkennen wir, dass wir so heilig und so fromm und so im Glauben von Gott gefunden werden, wie wir sein wollen. Verstehen wir das jetzt? Warum sind überhaupt Niederlagen? Warum sind überhaupt Zweifel und so weiter? Wo wir doch wissen, dass alles, was nicht aus Glauben ist, Sünde darstellt, sagt die Schrift. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das heißt, wir ziehen den Weg der Sünde vor den Weg des Glaubens, wenn wir diesen Weg nicht gehen wollen. Warum sind Zweifel? Eine Frage, die hier sehr wohl berechtigt sind, weil sie bei unserem Herrn nicht gefunden würden. Weil wir noch nicht gelernt haben, weil wir nicht lernen, heftiger zu beten, wenn es darauf ankommt. Wir stehen praktisch zu früh von unseren Knien auf. Wisst ihr warum? Weil wir die Führungen des Herrn nicht lieb haben wollen. Bevor das von Gott gesteckte und festgesetzte Ziel erreicht ist. Der Herr schenke das Ziel an uns. Der Herr steckte einst, der Herr steckt heute noch jedes Ziel an uns. Und wir hören dann auf, ehe der Sieg erkämpft ist. Was sagt die Bibel? Dass der Gerechte, das sagt die Bibel, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Was wäre wohl geschehen? Wir wollen die Konsequenz hier erblicken, wenn unser Herr vor dem Sieg aufgegeben hätte. Dem Herrn Jesus als Gottessohn hätte das nichts ausgemacht. Aber wisst ihr wem? Uns. Welch ein Gewinn, welch ein Segen, welch eine Gottesübereinstimmung liegt in der Treue. Wie wird da Gott geehrt? Wenn ein Gläubiger, wenn ein Kind Gottes treu ist. Treu im Bibellesen. Treu im Besuch der Stunden hier. Treu im Gebet. Und so weiter. Das sind Gottesverherrlichungen. Suchen wir sie oder kappen wir sie? Wenn es gilt, zu beten. Sind ja schon müde, also kappen wir. Sollen wir doch seine Nachfolger sein in allem, worin er uns Vorbild war, ob wir das überhaupt lernen wollen? Worin er uns ein Beispiel gegeben hat, nämlich seinen Fußstapfen nachzufolgen. Wenn der Herr nun einen solchen Weg ging, wie viel mehr kommt es uns dann zu, heftiger zu beten? Das erwartet Gott. Er erwartet es. Was wir tun, ist unsere Sache, natürlich, weil wir wer sind. Dies erwartet Gott, sobald wir am Boden liegen und überhaupt zu beten. Bruder und Schwester, wollen wir denn von ihm, von Jesus lernen, der doch Befehl gab, lernet von mir, steht in Matthäus, wir können es nachlesen. Wenn wir da nicht lernen, wenn wir da nicht lernen, dann wollen wir das eben nicht. Das ist ganz einfach. Dann haben wir sein Lernen sollen nicht lieb. Und alles, was wir nicht lieben, das hassen wir ja. Nicht wahr? Das wissen wir. Ich muss sagen, in meine Kindheit. Ich habe das ganz klar. Alles, was wir nicht lieben, das hassen wir. Ich kam in einen Hassad meines Herzens als Kind, wenn ich hörte, dass meine Mutter Reis gekocht hat. Ich denke damit schaudern noch zurück. Ich konnte Reis nicht ertragen. Ich weiß nicht warum. Das ging so weit, dass ich wegen des Reises Augenblicke hatte, wo ich meine Mutter gehasst habe, weil sie Reis gemacht hat. Weil ich den Reis nicht leiden konnte. Es gab jedes Mal ein Sperrchement. Jedoch sollen wir wissen, dass die Ablehnung lernet von mir, großen Verlust in der Ewigkeit nach sich ziehen wird. Das sollen wir wissen. Er selber gebe uns dazu die notwendige Gnade, damit wir köstlichen Gewinn haben, wenn wir ihn haben wollen. Ihn aber zu besitzen, gilt es doch zu glauben, gleich wie die Schrift sagt, indem wir uns ausstrecken nach einem Gebetsleben, wie er Jesus es uns vorlebt und vorlebte. Da war Überwindung notwendig, um heftiger zu beten. Jesus Nachfolge ist freiwillig. Ihm ähnlicher werden auch. Sein Weg führt in den Tod, nicht woanders hin, dass wir das wissen. Und wir sollen in der Gleichheit seines Todes mit ihm sterben. Fürchten wir den Tod, mangelt es an Gottesfurcht. Das Geheimnis des Sieges liegt überhaupt im Tod. Es ist eine Gnade, wenn Gott uns in den Tod führt. Wo wir eins gemacht sind in seinem Tod, wird die Gnade des geoffenbarten Lebens an uns wirksam. Wird Sieg wirksam. Fürchten wir Gott? Oder mit Christus zu sterben, haben wir da Angst und Bange darum. Geliebte, lasst uns nicht vergessen, als er in ringendem Kampfe war, betete er heftiger. Sein herrlicher Name sei dafür gepriesen. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen.